Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Pure fucking
Metal! Moin Moin, ich bin Dominik Rothe.
Und ich bin Jan Wischkowski und ihr hört den Metal.de Podcast.
Hier sprechen wir über Heavy Metal samt aller Subgenres und werfen den ein oder anderen Blick über den Tellerrand.
Außerdem gewähren wir Einblicke in unseren Redaktionsalltag und streuen auch hin und wieder mal gerne Salz in die Wunde, oder Dominik?
Ja, so wie heute. Denn unser heutiges Thema ist, was macht denn ein gutes Festival aus? Eigentlich ja ein ganz spaßiges Thema, aber in der aktuellen Situation tut es natürlich auch ein bisschen weh, darüber zu sprechen, was wir denn eigentlich so daran vermissen.
Ja, also ich glaube, das kann ich so stehen lassen. Mir fehlen nämlich Festivals langsam wirklich.
Oh ja.
Und dir? Also
ja, absolut. Also eigentlich ist ja meine Zeitrechnung, die läuft ja auch ganz anders als die von dem gewöhnlichen Jahreskalender. Die ist immer nur eingeteilt in vor Rock Hard Festival und nach Rock Hard Festival. Deswegen, das ist bei mir eigentlich so der nicht so Silvester ist für mich, daran mache ich nicht das Jahr fest, sondern meine 12 Monate warte ich eigentlich nicht immer nur auf das Rock Hard Festival, damit so ein Wechsel im Leben stattfindet.
Das heißt quasi, das ist dein Festival-Jahres-Highlight.
Genau.
Okay. Aber das bringt mich ja gleich zu der Frage, was macht denn das Rockhard-Festival dann so besonders für dich?
Ja, auf jeden Fall erstmal die super geile Location. Das Amphitheater in Gelsenkirchen hat halt eine Wahnsinnsakustik und es ist einfach total geil, dass man da, ja, also man kann halt auch immer gut sehen, egal wie spät man zu den Bands kommt, durch diese abschüssige Bauten da ist das halt super zugänglich. Man kriegt immer einen guten Platz und sowieso der Weg zum Festivalgelände an sich ist halt auch super, super kurz. Der Zeltplatz ist auch sehr überschaubar. Es hat einfach eine super familiäre Atmosphäre. Ich sehe da an jeder Ecke irgendwelche Leute, die ich kenne und mit denen ich quatschen kann und von denen ich manche halt auch sonst das ganze Jahr über nicht sehe. Aber für die 3 Tage, die wir da sind, ist dann irgendwie, sind wir dann irgendwie alle die besten Freunde. So, das fühlt sich halt total geil an. Und da freue ich mich jedes Mal mordsmäßig drauf. Und das ist von allen Festivalabsagen letztes Jahr die mir am meisten wehgetan hat, bei weitem.
Oh krass. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also bei mich haben ein paar andere sehr geschmerzt, aber dazu vielleicht später noch mehr. Aber damit hast du ja eigentlich schon den Weg geebnet dahin, was ein gutes Festival ausmacht, mit dem, was das Rockhard-Festival zumindest betrifft. Aber ich glaube, oder ich hab da im Vorfeld der Sendung ein bisschen drüber nachgedacht. Dass es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Ansprüche an ein Festival gibt. Oder? Also,
beziehungsweise. Ja, auf jeden Fall.
Aber ist kein Entweder-Oder.
Nee, ich meine, gerne wird ja von manchen Szene-Puristen dann irgendwie gegen das Wacken Open Air zum Beispiel gewettert, weil das ja nur noch eine Kirmes sei und was weiß ich nicht, was sonst noch alles. Aber ich muss halt sagen, so, wenn ich jetzt nochmal Leute hätte, die da Bock drauf haben, und wenn ich die Kohle hätte, um mir das leisten zu können, dann würde ich da auch immer noch gerne hinfahren, weil, also wie du schon sagst, das ist dann natürlich ein anderes Erlebnis als jetzt beim Rockhard Festival, aber es ist ja auch gerade so cool, dass Festivals so unterschiedlich sein können und da irgendwie jeder Mensch sich so das rauspicken kann, die Art Festival rauspicken kann, auf die er Bock hat. Aber ich meine, beim Wacken Open Air hat man dann halt noch viel, viel mehr Bands und natürlich auch noch ein paar größere Bands als beim Rockhard. Da kann ich mir dann ganz andere musikalische Erfahrungen dann quasi abholen, als das auf so kleineren Festivals der Fall ist. Und das, finde ich, hat auf jeden Fall auch seinen Reiz. Auch wenn ich jetzt natürlich, was heißt natürlich, aber doch auch zu den Leuten gehöre, die jetzt auf das ganze Mittelalter-Dorf-Gedöns drumherum jetzt verzichten können. Aber ich meine, gut, dann gehe ich da halt einfach nicht hin und wechsle nur zwischen Zeltplatz und der Festivalbühne und dann ist ja auch alles cool. Aber welche Festivals hast du denn jetzt besonders vermisst?
Ehrlich gesagt, eigentlich alle, die so ein bisschen zu meinen Stammfestivals der letzten Jahre geworden sind. Also es sind gar nicht so viele, aber es gibt so ein paar, wo ich halt vor allem für Metal.de unterwegs bin. Also da ist in der Regel, oder ist relativ neu dazu gekommen, weil ich das tatsächlich das erste Mal geschafft habe, 2019 zum Dark Troll zu fahren. Das ist ja oben auf einer Burg. So, das das hat alleine dadurch schon eine ziemliche oder eine ziemlich einzigartige Atmosphäre in Deutschland, zumal es auch irgendwie sehr sympathisch organisiert und charmant gemacht ist und von den Bands her ja auch immer oder meistens passt. Und dann halt die Festivals, zu denen man halt so eine besondere Beziehung hat. Einfach Rockhards Festival fällt mir da ein.
Summer Breeze.
Summer Breeze, ja. Genau, wo wir immer mit Ständen sind, wo viele Leute aus unserem Team sind, aber auch von Partnern von Metal.de viele Leute rumspringen. Und unter den Bands ja dann meistens auch irgendwie Leute sind, die man schon seit Jahren kennt. Und das dann sich trotz der Größe der Festivals immer sehr, sehr familiär anfühlt.
Ja.
Das fehlt schon. Und ja gut, das Demorte mit Diabolum fehlt mir halt auch, aber da bin ich ja noch mehr involviert als jetzt Metal.de-seitig. Das ist, steht dann auch auf einem anderen Blatt, aber das ist dann halt auch so das mein Jahresabschluss.
Ja.
Das fehlt halt auch, aber also so grundlegend, ja, ich glaube, das ist halt schon die familiäre Atmosphäre oder das Treffen mit Freunden, die man dann, also es gibt einfach auch Leute, die ich nur auf Festivals sehe oder
ja.
Fast nur.
Ja, das ist bei mir genauso. Ich glaube, das kennen aber alle, die irgendwie regelmäßig auf die gleichen Festivals fahren, dieses Phänomen.
Ja, wobei ich mit vielen Leuten halt auch übers Jahr im Kontakt bin, aber es lässt sich halt schwer einrichten, sich einfach mal spontan zu besuchen, ja. Muss man mal so sagen. Ne? Und
ich meine, das ist ja eine Sache, die gerade jetzt für uns hier bei Metal.de am Summer Breeze oder auch beim Rockhards Festival so, dass das super geile ist, dadurch, dass wir die ja beide auch irgendwie mit präsentieren und dann, wie du schon sagst, mit Autogrammständen und Ähnlichem da auch sehr präsent sind dann natürlich auch mal sehr viele Leute aus unserer Redaktion dann da und das ist ja dann eine coole Möglichkeit, dass mal viele von uns auf einem Haufen sind, denn das kommt ja nicht so oft vor, da wir ja alle unsere Metal.de-Tätigkeiten einzig und allein von zu Hause aus ausführen.
Ich wollte gerade einwerfen, also mal kurz einen Einblick in den Redaktionsalltag zu geben. Wir haben kein Büro.
Ja, so ist es nämlich. Und da sind so Sachen wie das Summer Breeze oder so dann natürlich auch eine sehr coole Möglichkeit, um da zumindest so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr dann als Gruppe zusammenzukommen und einfach mal ein paar Tage eine richtig geile Zeit zu haben.
Ja, aber jetzt lass uns doch mal zu so ein paar Kernfragen der Festivals kommen. Wie wichtig ist das Billing eines Festivals? Weil, um da gleich reinzugrätschen, weil ich habe echt die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, denen das Billing völlig egal ist. Wie ist das denn bei dir?
Das hat sich über die Jahre schon sehr extrem gewandelt. Also früher, also mein 16-jähriges Ich oder mein 18-jähriges Ich auch noch, die würden mich wahrscheinlich für die Einstellung hassen, die ich heute so dazu habe. Aber beim Rockhard Festival zum Beispiel ist es halt wirklich völlig irrelevant für mich, wer da auftritt. Weil ich da sowieso, also immer hinfahre, komme was wolle. So, weil selbst wenn das Line-Up mal nicht mein Fall ist, weiß ich halt, dass ich auf dem Zeltplatz mit den Leuten da trotzdem eine geile Zeit haben kann. Also jetzt ist es glücklicherweise so, dass da auch immer genug Bands spielen, die mich interessieren so. Aber ich gucke da ehrlich gesagt schon überhaupt nicht mehr drauf. So, wenn ich mir da anschauen will, da mache ich mir manchmal auch erst am Festivaltag selber Gedanken drum, weil halt auch, wie gesagt, die Wege da auch so super kurz sind, dass man das auch einfach so spontan aus dem Bauch raus entscheiden kann. Und irgendwie, ja, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen komisch vielleicht, aber ich habe halt inzwischen auch einfach fast alles gesehen, was mich an Bands so wirklich, wirklich, wirklich interessiert. Und bin in so einem Modus, dass ich mir halt auch nur noch die Sachen anschaue, wo ich wirklich zu 100% Bock drauf habe, weil für irgendwelche halbgaren Auftritte ist mir dann ehrlich gesagt meine Zeit manchmal auch ein bisschen zu schade. Und dann hänge ich lieber mit Leuten rum, mit denen ich so Spaß haben kann. Aber grundsätzlich spielt das Billing natürlich schon immer eine Rolle. Also ich denke, klar, da gibt es ja auch, also wie du schon sagst, Leute, denen es auch komplett scheißegal ist. Ich habe auch mal einen Typen auf dem Rockhard Festival getroffen, der hat in den 4 Tagen, die er da war, keine einzige Band gesehen und war so, und selber gesagt, dass er so besoffen war die ganze Zeit, dass er sich hinterher an nichts mehr erinnern wird. Das ist dann so eine Philosophie, die mir auch nicht ganz einleuchtet. So. Also selbst wenn ich mir jetzt auf dem Festival, auf dem Zeltplatz die Kante mit Leuten gebe, was habe ich davon, wenn das hinterher nicht mal mehr als Erinnerung irgendwie bleibt? Aber ja, das Billing immer noch auf jeden Fall ein Faktor. Aber längst nicht mehr so wichtig, wie das für mich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so gewesen wäre. Oder 10. Ganz so alt bin ich ja dann doch noch nicht, wie ich mich manchmal fühle. Ja, Und bei dir?
Ja, ich bin gerade so ein bisschen im Überlegen, weil sich bei mir hat sich das halt gerade durch die Tätigkeit bei Metal die extrem gewandelt, ja, was die Priorisierung des Billings angeht, wobei das für mich trotz allem der zentrale Punkt ist. Also klar, fahre ich jetzt dann für Metal.de immer aufs Rockhards und Summerbreeze. Ich weiß gar nicht, ich glaube in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall zu beiden und Summerbreeze schon ein Stückchen länger. Aber das Billing hat immer noch, ich verfolge dann die Bandankündigungen sehr genau, weil ich trotz allem irgendwie wissen möchte, auf was ich mich freue. Das ist persönlich halt nicht immer ganz so mein Musikgeschmack trifft dann. Ist halt so, aber in der Regel finde ich halt bei beiden Festivals aber immer was, was ich sehen möchte und auch immer was anderes. Und beim Breeze muss ich ja auch dazu sagen, dass da einfach auch Leute im Booking sind, die dann sehr auf die Nischen gehen und immer mal Bands rauspflücken, auf die ich mich dann sehr freue, ja, auch wenn sie dann nur die kleineren Bühnen bespielen. Oder ich halt auch wirklich eine wahnsinnige Entdeckung mache. Also hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Folgen. Ich habe tatsächlich Seal and Ardor bis dato fast komplett verpasst, beziehungsweise es war mir eigentlich relativ egal, weil ich das immer so für, war so gehypt, dass ich es einfach mir selber gar nicht anhören wollte, so ungefähr.
Ja, das kenn ich.
Und dann live halt völlig überrannt wurde, also das muss man halt auch dazu sagen, aber auch so finde ich halt, also es gibt dann halt aber auch immer mal Phasen, wenn man jetzt trotzdem zu Hause sitzt und sieht halt die Festivalankündigung oder die Bandankündigung bei diversen Festivals und denkt sich so, okay, da würde ich jetzt schon ganz gerne mal hinfahren, weil das Billing ist cool und manchmal klappt es und manchmal klappt es halt wegen der Zeit dann nicht, aber das, ja, Billing ist halt schon auf jeden Fall die erste, also der erste Blick zumindest auf ein neu entdecktes Festival. So.
Ja, okay, ich bin halt auch schon seit Jahren auf kein anderes Festival mehr außer Rockhard und Summerbreeze gefahren, um ehrlich zu sein. Da fehlt es mir dann meistens doch A, an der Zeit und B, dem Geld, um da noch großartig woanders hinzufahren. So. Deswegen hat sich das irgendwie auch einfach bei mir so eingependelt. Und ja, da gucke ich dann halt, wie gesagt, bei beiden schon gar nicht mehr so wirklich aufs Line-Up. Wobei, was du gerade erwähnt hast mit den Nischen, das ist tatsächlich aber auch so ein Ding, was bei Festivals in den letzten Jahren bei mir jetzt auch so war. Die Headliner interessieren mich sowieso mittlerweile am allerwenigsten, weil das sind gefühlt eh immer dieselben Bands bei allen Festivals so. Also vor allem, keine Ahnung, bei den größeren Sachen spielen halt gefühlt ständig die gleichen größeren Bands. Aber was kleinere Bands angeht, dafür sind Festivals natürlich auch eine super geile Sache, wie du gerade schon auch angeschnitten hattest, um halt auf so eine Entdeckungstour zu gehen, wenn man da dann Bock drauf hat, weil da dann so viel zusammenkommt, da kann man ja, also gerade jetzt bei den Riesenfestivals, die dann irgendwie so 3 oder 4 Bühnen haben, da kann ja kein Mensch alles schon im Voraus kennen. Oder wenn doch, dann schreibe mir dieser Mensch bitte eine E-Mail und erzähle mir, wie er das hingekriegt hat, selbst bei den Riesenfestivals alle Bands schon zu kennen. Dafür sind Festivals natürlich auch super, super geil. Gerade wenn man dann auch im Camp ist mit Leuten, die vielleicht auch irgendwie noch einen anderen Musikgeschmack hier und da haben und dann sagen so, hey, komm doch mal mit, so die Band ist total geil, wenn du die noch nicht kennst, so guck dir das unbedingt mal an. Da kann man halt super cool irgendwelche Entdeckungen machen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir an Festivals auch immer super viel Spaß gemacht hat.
Ja, mir fehlt leider tatsächlich auf dem Summerbreeze und auf dem Rockhards auch. Wobei auf dem Rockhards kriegen wir tatsächlich, weil unser Stand da so gut gelegen ist, sehr viel von den Bühnen mit. Das heißt, man kriegt zwangsläufig eigentlich alles mit. Aber im Summerbreeze fehlt mir halt ganz oft die Zeit, dann auf Entdeckungstour zu gehen. Also es gibt dann so 1, 2 Bands, wo ich mich dann immer gerne nochmal irgendwie breitschlagen lasse, mitzukommen. Und ansonsten habe ich halt schon eine Liste im Kopf, von der ich noch nicht mal alle schaffe. Weil immer was dazwischen kommt, was halt nicht unbedingt dem im Camp sitzen und Alkohol trinken Zustand betrifft, sondern tatsächlich ein bisschen Arbeit. Aber ja, so ganz grundlegend, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich cooles Ding bei größeren Festivals. Ich habe es beim Wacken aber tatsächlich nicht geschafft, denn ich war vor 2 Jahren zum ersten Mal auf dem Wacken Open Air. Um da auch nochmal kurz einzuhaken. Ich war davor immer so ein bisschen, dass ich das auch nur als Rummel abgetan habe und dem nicht so viel abgewinnen konnte, habe mich da aber eines Besseren belehren lassen. Denn da sind wir nämlich auch bei einem zweiten Punkt, den ich habe. Wie wichtig ist der Sound beim Festival? Und da muss ich halt ganz klar sagen, für mich ist es auch variieren, wenn ich auf ein kleines Festival gehe, erwarte ich jetzt nicht den Top oder diesen richtig krassen Top-Sound. wenn es klappt, ist es ein Bonus, aber es ist nicht der Anspruch an das Festival, weil das finanziell wahrscheinlich gar nicht stemmbar ist von der Logistik und von der Technik her. Aber ich muss sagen, sowohl beim Summer Breeze, vor allem in den letzten Jahren, ist der Sound wahnsinnig gut geworden. Und beim Wacken hatte ich auch den Eindruck, dass da richtig, richtig Wumms und richtig, richtig viel Ahnung hintersteckt. Und dementsprechend, ich finde den gerade wirklich bei großen Sachen umso wichtiger. Wie siehst du das? Wie ist das denn auf dem Rockhard?
Auf dem Rockhard Festival habe ich jetzt schon sehr oft einen extrem guten Bühnensound erlebt. Aber die haben natürlich auch den Vorteil, dass die ja sowieso nur eine Bühne bespielen müssen. Da kann man ja dann auch über die 3-4 Tage hinweg den Sound dann auch total optimieren. Also ich meine, klar, jede Band will ja dann auch nochmal was anderes und so. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen einfacher zu handeln ist, als wenn du jetzt irgendwie für 3-4 Bühnen irgendwelche Teams zusammenstellen musst, die das dann möglichst alle gut handeln. Und vor allem, also gerade auf dem Wacken hat man es ja schon auch öfter, dass du irgendwie vor der Mainstage stehst und rechts von dir, von der Partystage, glaube ich, hieß sie zuletzt, dann auch noch den Bühnensound mitkriegst, weil die halt doch ein bisschen zu nah beieinander sind, um das wirklich, als dass man es da gar nicht mehr hören könnte. Und umgekehrt natürlich, wenn du vor der Partystage bist, hörst du dann auch immer die Sachen, die auf einer der beiden Mainstages gerade abgehen. Da gibt es natürlich manchmal einfach so Limitierungen bei dem, was überhaupt möglich ist, mit denen man dann halt leben muss. Aber grundsätzlich finde ich einen guten Sound auf allen Konzerten wichtig, egal ob es jetzt Festival oder im Club ist. Und ich habe da früher auch oft gedacht, so, ja, okay, ist ja Festival, bla, da spielen so viele, ist alles stressig. Und das irgendwie immer so ein bisschen entschuldigt. Aber dann habe ich mal so Porcupine Tree auf dem Hurricane Festival gesehen und die hatten halt genau den Top-Sound, den die bei allen Clubshows, die ich von denen, oder Hallenshows, die ich von denen gesehen habe, auch hatten. Und dann dachte ich mir so, okay, es geht ja. Und seitdem denke ich mir dann immer so, es gibt eigentlich offensichtlich keine Ausrede dafür, auf dem Festival irgendwie einen beschissenen Sound zu haben. Seitdem bin ich da auch ein bisschen weniger vergebend.
Also um das auch mal, ich muss da mal ganz kurz einhaken, weil mir das tatsächlich jetzt gerade ein Anliegen ist, beziehungsweise mir gerade eingefallen ist, dass es halt häufig gar nicht an den Festivalveranstaltern und den von denen angeheuerten Technikern ist, dass wenn eine Band einen Scheiß-Sound hat, sondern es gibt halt Bands, die gerne ihren eigenen Tontechniker mitbringen. Ja. Und wenn der mit dem Equipment des Festivals nicht vertraut ist, führt das zu Reibung. Und ich kann mich an einen Gig erinnern, auf dem Rockhard war das, glaube ich, da knackte es die ganze Zeit und so weiter. Die Erklärung war, dass das Equipment der Band nass war. So. Und dementsprechend hast du dann halt die Probleme. Und die werden halt häufig bei Veranstaltern abgeladen, obwohl sie ja eigentlich gar nicht bei den Veranstaltern liegen.
Ja. Ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht, das sollte jetzt auch gar nicht so rüberkommen, als würde ich da die Schuld nur bei den Veranstaltern sehen, wenn auf dem Festival der Sound scheiße ist. Aber, also nur wie gesagt, so grundsätzlich, wenn Bands auf Festivals einen Kack-Sound haben, dann denke ich mir halt heute so, ja Leute, ich weiß halt, also andere kriegen es hin. So, was macht ihr falsch, dass das bei euch nicht funktioniert? So, dass da bin ich mittlerweile doch ein bisschen penibel geworden.
Aber ich auch. Also einfach ganz grundsätzlich, weil man zahlt Eintritt, um eigentlich das bestmögliche Erlebnis einer Band zu kriegen. So, die sind ja die in der Bringschuld so ein bisschen dann sind, dass das mal einen schlechten Tag geben kann oder so. Ich will das auch mal nicht überdramatisieren, aber das ist halt schon enttäuschend. Also ich habe da auch schon ein paar sehr, sehr, sehr enttäuschende Shows gesehen auf vielen verschiedenen Festivals und das muss halt einfach irgendwie nicht sein.
Jo. Aber was gibt's denn noch? Wie wäre es denn organisationstechnisch? Was ist dir denn da bei einem Festival besonders wichtig?
Puh. Also, dir geht's jetzt um Abläufe.
Genau, und also so weiter. Die einen als Besuchenden so betreffen, ganz direkt. Anreise, Abreise, Zeltplatz etc.
Also richtig, richtig wichtig, das ist bei mir einfach über die Jahre gewachsen, eine tatsächlich funktionierende und eingehaltene Running Order finde ich wahnsinnig wichtig. Also das wird ja immer so ein bisschen teilweise als selbstverständlich angesehen, sollte es auch sein, aber es gibt ja auch trotzdem Veranstaltungen, wo das nicht so rund läuft. Und ich weiß immer, wie genervt ich dann bin, wenn man da dann irgendwie eine halbe Stunde einfach sinnlos vor der Bühne steht, während noch irgendwas justiert wird. Ganz schlimm finde ich, wenn plötzlich spontan Bands getauscht werden. Das kann halt natürlich immer mal passieren, deswegen alles okay. Aber wenn das dann, wenn das sich dann durch so ein komplettes Festival zieht, dass das halt ein reines Chaos ist, weil irgendwer zum Beispiel Changeover-Zeiten nicht gut geplant hat, dann führt das wirklich zu einem unnötigen Frust auf allen Seiten. Und ja, ich mag das überhaupt nicht. Also das ist aber auch schon bei Konzerten so, wenn du dir denkst, okay, Einlass ist 17 Uhr, 18 Uhr soll Beginn sein, um 20 Uhr beginnen die Bands. Davor hast du dir gedacht, okay, du kommst um 12 raus und dann ist es irgendwie 2 und der Headliner muss noch 5 Songs kürzen. Das ist für mich eine der zentralen Baustellen oder die zentralen Punkte bei diesen Abläufen. Anreise, Abreise, ja, super, wenn es, also es ist ja besser geworden. Ich habe jetzt nicht mehr so wahnsinnig den Eindruck gehabt, dass es so viele Staudramen in den letzten Jahren gab, kann aber in meiner Wahrnehmung auch verklärt sein, weil wir einfach ein Jahr lang keine Festivals mehr hatten.
Ja, da verblasst die Erinnerung ja doch langsam ein bisschen daran, wie das so war.
Ja, man erinnert sich ja dann meistens an das Schönere, ne?
Ja, aber es ist ja auch gut so.
Ja, aber An- und Abreise, mein Gott. Also Stauerfahrungen können auch Spaß machen, wenn es nicht gerade irgendwie ein ganzer Tag ist oder man wirklich was verpasst wegen dem Stau. Zeltplatz, ich muss gestehen, dass ich seit Jahren eigentlich versuche, nicht mehr zu zelten. Das aber dann 2019 trotzdem zweimal gemacht hat und das auch ganz okay war. Aber da finde ich, also Zeltplatz steht und fällt mit den Mitcampern. Ja. Da finde ich, hat der Veranstalter recht wenig Einfluss drauf. Wie ist das bei dir so? Also was ist so für dich veranstalterseitig ein No-Go?
Also es gibt tatsächlich eine Sache, die mir auf dem Zeltplatz dann doch irgendwie wichtig ist. Und das ist eine vernünftige Infrastruktur, was die Hygieneabteilung angeht.
Da stimme ich voll zu.
Also wenn ich irgendwie zur nächsten Dusche, Toilette, was weiß ich, also Dixi-Klos jetzt mal ausgeklammert, die gibt es ja dann doch immer, fast immer in Hülle und Fülle überall. Aber wenn ich bis zur nächsten richtigen Hygienestation irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde laufen muss, so, dann denke ich mir halt schon immer so, okay, was ist hier los? So, da, und dann kommst du da an und stellst dann fest, dass die Schlange so lang ist, dass du hier jetzt auch nochmal eine Stunde warten musst. Dann musst du schon wieder überlegen, so, oh, verpasse ich denn jetzt die Band, die ich dann eigentlich als nächstes sehen will, schon? Oder kann ich das jetzt machen? Also da sehe ich manchmal auf Festivals doch noch so ein bisschen Potenzial, das zu optimieren. Wobei zum Beispiel auf dem Rockhard-Festival haben die das tatsächlich ganz gut im Griff. Aber das liegt natürlich, glaube ich, schon auch viel daran, dass da grundsätzlich einfach relativ wenig Leute überhaupt auf diesem Zeltplatz sind. Und man da jetzt auch nicht so mega den Aufwand betreiben muss, um da genug Toiletten, Duschen etc. zur Verfügung zu haben. Ja, und eine andere Sache, die mich ultra nervt, aber die auf manchen Festivals natürlich auch nicht anders zu regeln ist, das sehe ich schon ein, ist, wenn man auf dem Zeltplatz nicht, wenn man da nicht mit dem Auto drauf fahren kann, sondern das Auto woanders parken und dann alles dahin schleppen muss. Das finde ich, also wie gesagt, es gibt, also auch beim Rockhard Festival kann man es halt nicht anders lösen, so, da ist überhaupt nicht der Platz da, dass man da noch mit dem Auto auf den Zeltplatz drauf fahren könnte und so, das verstehe ich schon, aber es ist trotzdem eine Sache, die mich immer super nervt, so irgendwie dann.
Ja, das verstehe ich. Das habe ich tatsächlich noch nicht so gehabt, aber mir ist dabei bei den Hygienestationen gerade eingefallen, das ist ja auch so, also wenn man jetzt Festivals nimmt, die so im Bereich um die 1000 oder sowas liegen, also so die ganz kleinen, davon gibt es ja auch zahlreiche. Also da habe ich es auch schon erlebt, dass das halt bis auf Dixies eigentlich nichts gab. Und das finde ich dann auch immer schwierig. Also wirklich richtig schwierig.
Ja.
Aber es kommt halt vor.
Ja, ja. Überlege gerade, ich glaube tatsächlich, dass ich das auch schon mal erlebt habe. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie das Festival hieß, aber das war halt auch so ein winzig kleines Ding irgendwo in der Pampa. Und ich meine, klar, jetzt so gibt es diese Fraktion, die dann sagt, so, wer auf dem Festival duscht, der ist ja sowieso hier irgendwie an der falschen Adresse, aber keine Ahnung, so ein bisschen okay fühlen möchte ich mich da irgendwie auch am dritten Tag schon noch mit mir selber. Da finde ich das doch ganz angenehm, sich ab und zu mal unter so einen Wasserstrahl stellen zu können. Ansonsten organisatorisch, also was du schon erwähnt hast, auf jeden Fall, so dass das Billing, also die Running Order irgendwie auch eingehalten wird, klar, ist halt ein Faktor, der schon irgendwie gerade auf größeren, also da gilt dann auch wieder, je größer das Festival, desto wichtiger finde ich das, weil auf kleinen Festivals Also die Zeit, die man dann verplempert, um sonst zur Bühne zu gehen oder so, wenn die Info nicht gescheit kommuniziert wurde, halt, ja, dann bin ich jetzt halt 5 Minuten hier hingegangen, gehe 5 Minuten wieder zurück und komme dann später wieder, wenn die Band, die ich sehen wollte, eigentlich spielt. Aber wenn ich auf dem Wacken Open Air jetzt eine Dreiviertelstunde nach da vorne gelaufen bin, so, dann überlege ich mir das ja halt schon noch 3-mal, ob ich dann jetzt die Dreiviertelstunde wieder zurück und dann wieder dahin laufe oder dann da irgendwie meine Zeit so abgammel und eigentlich nichts zu tun habe. Aber ist auf jeden Fall auch super nervig, wenn es da ständig irgendwelche Änderungen gibt, auch wenn das ja manchmal, also auf dem Summer Breeze habe ich auch schon mal einen Sturm erlebt, der so heftig war, dass das ganze Programm unterbrochen werden musste, 2015 oder so war das, glaube ich. So, ja klar, da kann dann halt niemand irgendwie was dafür und das ist dann halt so.
Ja, das war auf dem Wacken auch so vor 2 Jahren. Aber ich glaube, Kommunikation ist dabei halt alles.
Ja.
Und wenn es dann halt nicht geschafft wird, vernünftige Kommunikationswege zu finden und dann Leute oder man halt wirklich einfach so sinnlos eine halbe Stunde vor der Bühne steht und im schlimmsten Fall irgendwie, wenn es dann ein größeres Festival ist, parallel dann plötzlich eine andere Band spielt, die man sehen will oder so, finde ich halt, keine Ahnung, kann mir die Laune echt ein bisschen vermiesen, aber das ist auch vielleicht auch ein bisschen dem Alter geschuldet, weil das mir fällt gerade auf, wenn man jetzt so bei den Hygiene-Sachen bleibt, ehrlich gesagt, also auf meinen ersten beiden Festivals war das scheißegal. Da gab es diesen Luxus-Spülklos gar nicht, da kam dann bei den Duschen kam so ein bisschen lauwarme bis arschkalte Plörre raus, so, für die hast du dann noch 2 Euro bezahlt und das war's halt quasi. Und das war halt eigentlich zu dem Zeitpunkt auch völlig egal. Aber dadurch, dass die, sagen wir mal so, dadurch, dass sich die Festivals deutlich gesteigert haben und man ja auch ein bisschen selber mit zunehmendem Alter ein bisschen mehr Komfort möchte, zumindest geht es mir so, ist es inzwischen ein zentraler Bestandteil für mich, das stimmt.
Ja, also Alter spielt da wahrscheinlich mehr eine Rolle, als ich zugeben möchte. Aber das merke ich sogar schon beim Zelten. Also ich meine, ich ziehe das ja bislang immer noch eiskalt durch, wenn ich auf ein Festival fahre, da auch zu zelten. Aber ich habe so gerade vorletztes Jahr dann auch so zum ersten Mal gemerkt, wie hart mich das eigentlich inzwischen nervt. Und als ich dann das erste Mal, doch einmal war ich tatsächlich, aber da musste ich auch nichts für ausgeben zum Glück, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Einmal hatte ich Festivalerlebnis mit Hotelübernachtung und das war dann schon angenehm. Aber ich musste auf dem Festival auch arbeiten, insofern war das eh eine völlig andere. Also da war ich dann doppelt froh, dass ich abends in einem Bett schlafen konnte und nicht im Zelt. Weil, also, wenn man da halt den ganzen Tag noch irgendwas am Ackern ist so und dann noch da irgendwie auf seiner scheiß Isomatte pennen muss, so, das ist halt schon, das schlaucht dann echt ordentlich.
Ja, also ich kann das tatsächlich, glaube ich, auf dem Summer Breeze habe ich gecampt, da ist das ja mit dem Arbeitsanspruch noch ein bisschen krasser, als wenn man nur zum Berichte fahren oder schreiben hinfährt oder hatte ich das auch beim Wacken oder so, das war okay, hat mich jetzt nicht begeistert, weil ich mag Zelten nicht.
Ja, ich auch nicht.
Und beim Breeze und auch beim Rockhards ist halt Metal.de WG, quasi in einer Ferienwohnung, ist dann halt schon echt ein Luxus, den man sich dann halt auch echt gönnt und was aus meiner Sicht auch richtig viel ausmacht, ist einfach in einem Bett geschlafen zu haben, auch wenn es dann manchmal nur 3 Stunden sind, um dann morgens nochmal unter eine richtige Dusche zu gehen und seinen Kaffee irgendwie draußen zu trinken, bevor es dann halt weitergeht. Das ist dann schon so ein bisschen durchatmen, weil das ja einfach manchmal auch wirklich schlaucht. Also ich kann mich auch erinnern, als Eckart und ich beim Tons of Rock waren in Norwegen, das war auch mit Hotel, das war halt auch super. Und da bin ich beim nächsten Punkt, den ich total wichtig finde, zumindest kann es wichtig sein, und zwar die Location.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich ja beim Rockhard Festival gerade schon erwähnt, so das Amphitheater da spielt auf jeden Fall, also das Amphitheater ist der Grund, warum ich da überhaupt das erste Mal hingefahren bin tatsächlich, weil ich bin, bevor ich das erste Mal zum Rockhard gefahren bin, war ich immer auf dem Metalfest, auf der Lorelei. Und da ist ja auch so ein Amphitheater. Und als das dann plötzlich nicht mehr existent war, aus so Gründen, die irgendwie auch nie so richtig aufgeklärt wurden, warum es das jetzt nicht mehr gab, eigentlich das letzte Mal, dass ich da war, stand im Programmheft schon der Termin fürs nächste Jahr drin. Und dann kamen aber nie irgendwelche Bandankündigungen. Und dann irgendwann hieß es so, ja okay, es wird halt auch nicht stattfinden. Das war schon sehr strange, wo wir dann wieder beim Thema sind, Communication is key. Da war die Kommunikation richtig scheiße so, aber das Festival war ja dann auch tot, also hat das dann für die auch keine Folgen mehr gehabt, dass die Kommunikation so scheiße war. Aber dass ich dann das erste Mal zum Rockart Festival gefahren bin, hing dann tatsächlich damit zusammen, dass da auch so ein Amphitheater war und ich halt irgendwie gerne wieder ein ähnliches Gefühl, also dann dachte so, okay, vielleicht kann mir das ja das ein ähnliches Gefühl geben wie zuvor das Metal Fest und so war es dann halt auch so von der Größenordnung her ja ganz ähnlich und eben durch die Location auch eine super Akustik und immer eine super Sicht auf die Bühne. Okay, und es hatte natürlich den Vorteil, dass ich statt wie vorher 3 Stunden nur noch inzwischen eine Viertelstunde dahin fahren muss und dann bin ich da.
Ja, gut.
Oder 20 Minuten, so je nachdem.
Das ist ja Anfahrtswege sind ja, glaube ich, auch echt ein Kernpunkt bei der Entscheidung, wo man hinfährt. Ja. Aber ich finde, also ich habe, es ist halt, bin ich, ist irgendwie wie bei allen Sachen, was Festivals angeht, für mich sehr zwiegespalten. Also es kann halt richtig, richtiges Plus für ein Festival geben. Aber jetzt nehmen wir mal Summerbreeze oder Wacken zum Beispiel. Da ist das, ich glaube, beim Partisan ist das ähnlich. Da ist jetzt die Umgebung ja nicht so wahnsinnig prominent, präsent, ganz besonders, sondern es sind halt Felder. Aber beim Rockharz zum Beispiel finde ich das auch unfassbar, dass du einfach in einem Tal bist zwischen im Harz halt,
ja,
mit Blick auf den Brocken. So, das hat schon Charme, wenn du da, also habe ich auch vor Zeiten mal gekämpft, wenn du da morgens aus dem Zelt kletterst und so ein bisschen höher guckst über die Zeltdächer hinweg und siehst die gar nicht mehr, aber siehst halt diese wundervolle Landschaft um dich rum, kommst du gar nicht auf den Gedanken, dass du gerade auf dem Festival mit irgendwie knapp 20.000 Besuchern oder sowas bist. Das finde ich dann auch schön. Norwegen, also das Tons of Rock ist ja jetzt nach Oslo gezogen, da war ich jetzt noch nicht, aber in Halden, als es noch in Halden war, auf der Burg oben, das war halt auch einzigartig von der Location her. Und dann hier das Dark Troll auf der Burg oben ist auch wunderbar. Also es kann halt so ein richtiger Bonus sein.
Ja. Ich war jetzt selber noch nie da, aber beim Prophecy Fest sagen ja auch viele Leute, dass das da...
Stimmt.
So ein Faktor ist mit dieser, was war es, Tropfsteinhöhle oder so, in der die Bands da dann spielen? Ich glaube.
Ja, also das andere, Black Sun hat früher ja auch auf dem Reiterhof, da stand die Bühne mitten im Wald. Das war auch, also für so ein Black Metal Festival dann sehr, sehr passend,
ja,
und schön. Das ist jetzt auf dem neuen Gelände nicht mehr ganz so, aber immer noch passend und schön. Also es ist halt wirklich aus meiner Sicht ein Bonusfaktor.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich trotzdem jetzt einmal kurz eine Lanze für das Partisan auf der Ebene brechen muss, weil klar, am Ende des Tages ist es halt auch irgendwie nur so ein Flugplatz mit so einer Wiese daneben, aber irgendwie empfand ich das da immer als sehr, also das war halt, also gerade dieser Zeltplatz war durch diese ehemaligen Landebahnen und so halt einfach sehr, oder ist da sehr angenehm strukturiert, so. Man hat halt auch nicht so dieses, was man auf anderen Festivals manchmal erlebt, dieses Kreuz- und Quercampen, wo sich dann alle um den Platz schlagen, weil irgendwie nicht so klar definiert ist, wer da wo campt, so. Da ist halt wirklich auch bei der Anreise und so, das machen die da echt total geil, dass dann alle schon in so klare Reihen geparkt werden, damit dann auch sofort klar ist, wer hier wo irgendwie jetzt sein Zelt aufschlagen kann und dann entstehen da halt auch nicht so diese nervigen Diskussionen mit irgendwelchen Nachbarn, ob denn jetzt hier noch Platz ist für dieses Zelt oder nicht und bla blub. Das fand ich beim Partisan immer sehr angenehm und das Infield selber fand ich auch immer total cool, weil man nie, obwohl da ja auch inzwischen irgendwie 10.000 Leute oder so sind, nie das Gefühl hat, dass es überfüllt wäre oder dass da jetzt so, so brechend voll ist, dass es einem schon bald auf den Sack gehen könnte oder so. Das fand ich irgendwie immer sehr, sehr angenehm von der ganzen Struktur des Infields und des Zeltplatzes her.
Ich kann mich dazu tatsächlich kaum äußern, weil ich eigentlich geplant hatte, letztes Jahr das erste Mal aufs Partisan zu fahren, weil das terminlich einfach für mich immer bescheiden liegt. Mhm. Dabei wäre es eigentlich vom Billing her meine erste Anlaufstelle jedes Jahr, zumindest bei den größeren Festivals. Aber es passt eigentlich irgendwie nie rein. Und deswegen, irgendwann gucke ich mir das auch mal an. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Deswegen, es war jetzt auch kein mich abwertend gemeint, sondern ich glaube halt, dass es, also es gibt halt Festival-Locations, die halt ihren Zweck sozusagen erfüllen. Also beim Breeze hast du ja auch zum Teil schöne Ausblicksmöglichkeiten. Aber es gibt halt so dieses Extra-Plus, finde ich, was sich ein paar Festivals durch ihre Location noch verdienen.
Ja, das auf jeden Fall.
Kulinarisches Angebot.
Puff, da bin ich ja relativ, also ich muss ja gestehen, ich bin da inzwischen, also was heißt bin, ich mache mich da inzwischen auch komplett abhängig von dem Angebot auf Festivals, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich 3/4 von dem Essen, was ich mitnehme, auch immer wieder mit nach Hause genommen habe. Und das, da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. So. Und dann habe ich mir gedacht, so gut, dann spare ich jetzt halt ein bisschen mehr Geld vorher an, weil ich meine, günstig ist das ja auf Festivals dann doch nie. Und esse dann lieber da immer was. Ich bin da jetzt aber ehrlich gesagt nicht so wählerisch. Ich finde es halt, also auf dem Summer Breeze oder auch auf dem Wacken Open Air gab es immer diesen Stand mit den Barbarenspießen. Das ist so eine Sache, die ich irgendwie sonst auch nirgendwo, also wahrscheinlich auf Mittelaltermärkten oder so, kriegt man das dann öfter mal zu essen. Aber für mich, ich assoziiere das immer direkt mit diesen zwei Festivals, weil ich das sonst noch nirgendwo gegessen habe. Das ist dann sowas, wo ich mich immer besonders drauf gefreut habe. Aber grundsätzlich bin ich da dann relativ, also ich gehe jetzt halt nicht auf ein Festival, weil ich da toll essen will, so, ne? Ich bin, also wenn ich da irgendwie meinen Hunger stillen kann, dann bin ich zufrieden mit irgendwas, was jetzt nicht gleich einen Brechreiz auslöst.
Okay, ich glaube, das ist auch bei mir wieder das Alter. Dass ich, also, ich kann mit beidem leben. Also ich stelle mich halt definitiv im Vorfeld drauf ein, wie groß das Festival ist oder sowas. Also ich erwarte jetzt von einem kleinen Event nicht, dass 30 Essensstände mit brutaler Auswahl am Start haben, wobei auch das, habe ich das Gefühl, bei vielen kleineren Festivals inzwischen deutlich besser ist, zumindest, dass es dann irgendwie so 2-3 gibt und ja, die ein breiteres Angebot haben.
Wahrscheinlich auch, weil das eine wichtige Einnahmequelle für Festivals geworden
natürlich
ist.
Natürlich, absolut. Also ich bin da auch, also ich nehme ja auch zu Festivals nichts zu essen mit. Also ich glaube, wir haben das dann beim Dark Troll hatten wir das mal gemacht, dass wir dann auch mal Nudeln oder sowas noch gekocht haben. Aber so grundsätzlich plane ich mir dafür eher Geld ein.
Ja.
Und ich bin halt ein bisschen wählerischer, was Essen angeht. So, das, aber da, eigentlich finde ich auf jedem Festival irgendwas. So scheiße ist, also für mich ist nur scheiße, wenn es halt dann nur für ein Festival irgendwie einen Bratwurststand gibt. So, und das war's. Da, und das dann mitten in der Pampa ist, wo du dann nicht mal irgendwie großartig drumherum einkaufen kannst. Aber das ist dann auch so ein bisschen Eigenverantwortung, wenn man dann verpeilt, sich was selber mitzunehmen. Weil ich bin halt so Dosenfraß zum Beispiel total leid.
Also Dosenfraß, der ist mir irgendwann auch über gewesen, ehrlich gesagt. Also mir wird heute noch schlecht, wenn ich eine offene Dose Ravioli irgendwo sehe, weil ich eine Zeit lang mal ganz klischeemäßig auf jedem Festival jeden Tag nichts anderes gegessen habe, außer Ravioli, und irgendwann ging es einfach gar nicht mehr rein. Also
ich habe letztens noch eine Dose Ravioli gefunden und die ist auch ziemlich schnell dann doch irgendwie woanders hingewandert, weil also zu Hause würde ich mir das auch nie machen. Aber also inzwischen muss man ja mal sagen, dass also das kulinarische Angebot auf so einem Festival wie dem Service, Rockhards, Wacken, selbst Dark Troll hatte eine ganze Menge Auswahl, ist einfach schon total krass. Und manchmal hast du dann ja auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, du hast exotischere Sachen dabei. Also ich weiß, beim Rockhards gab es, glaube ich, habe ich zum ersten Mal mitgekriegt, vom Lachsdöner und Käsedöner und sowas. Und das war halt wirklich auch lecker.
Hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, dass sich das Zielpublikum von Festivals in den letzten 10, 15 Jahren ja auch gewandelt hat. So, oder was, oder es ist halt älter geworden. Ne? Also ich meine, allein schon, weil die Preise so explodiert sind, das können sich ja junge Erwachsene oft schon gar nicht mehr leisten. Und ich glaube halt, so die Leute, die dann heute primär auf Festivals oder viele von denen, die dann heute auf Festivals fahren, haben da halt auch einfach einen Anspruch, dem man da als Festival-Veranstalter-Team dann auch irgendwie gerecht werden muss. So.
Ist gut möglich, und da wären wir ja beim nächsten Punkt. Preise.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich, weil also ich kenne halt genug Leute, die irgendwann zum Wacken Open Air nicht mehr hingefahren sind, weil es ihnen zu teuer wurde. Und manchmal konnte ich es halt auch verstehen, weil wenn man sich dann angeguckt hat, was für quasi den gleichen Preis nebenan in Belgien auf dem Graspop-Metal-Meeting für Bands spielt, da sah das Wacken dann doch des Öfteren ganz schön alt gegen aus. Und dann fragt man, also kann ich jeden Menschen verstehen, der sich dann fragt, so ja, warum soll ich hier 250 Euro ausgeben, wenn ich da drüben halt viel krassere Bands sehen kann, so. Also ich meine, was beim Wacken Open Air Headliner ist, ist dann beim Graspop öfter so zweite Reihe vielleicht unter den richtig dicken Headlinern so. Oder Hellfest ist ja auch noch so ein ähnliches Festival, das auch immer ein ähnlich dickes Line-Up wie das Graspop hatte in der Vergangenheit. Aber umgekehrt, Aber ich meine, da sind dann natürlich so Sachen, die ja ich auch verstehen kann, dass das da draußen dann auch nicht immer so alle auf dem Schirm haben. Aber die Konditionen, zu denen dann halt Bands in Deutschland überhaupt spielen können, gerade aus dem Ausland, sind ja dann hier vielleicht auch ganz anders als in Belgien. Und dann müssen da halt die Preise angezogen werden, um das hier überhaupt refinanzieren zu können. So. Deswegen finde ich Preise halt irgendwie ein super kompliziertes Thema. Vor allem, weil ja auch die Preise unter anderem deshalb so explodiert sind für Festivals, weil die Gagen für die Bands halt auch immer größer und größer werden.
Und die GEMA nicht vergessen.
Genau, das kommt ja dann auch noch dazu. Und ich meine, so langsam treten dann halt auch die ersten von den richtig, richtig großen Bands ab, womit der Gagen-Beat-Kampf um die paar richtig ziehenden Headliner, die es noch gibt, ja auch immer krasser wird. Und das ist ja einfach so ein riesiger Rattenschwanz, der an diesem Thema Ticketpreise so hinten dran hängt. Das ist ja fast ein Fass ohne Boden. Selbst die zurücklaufenden Tonträgerverkäufe spielen da ja mit rein, weil die Gagen der Bands ja auch deswegen dann höher geworden sind, weil die das irgendwie auffangen müssen wirtschaftlich und so. Ja.
Also ich finde es auch wahnsinnig schwierig, aber ich finde halt auch, wenn man sich das dann einfach so einfach runterbricht, was dich ein Campingurlaub zum Beispiel im Normalfall kostet, ne? Ja. Das ist ja gar nicht mal so, das ist ja manchmal sogar günstiger, auf ein Festival campen zu fahren als an der Ostsee.
Ja, klar, und ich meine, selbst jetzt, wenn man jetzt sagt, so okay, beim Graspop kriege ich irgendwie noch ein bisschen krasseres Line-Up als beim Wacken zum quasi gleichen Preis, ist aber ja, wenn man das mal wirklich durchrechnet, wie viel man für die Bands, wenn man die einzeln sehen wollen würde, alles bezahlen müsste, die dann auf dem Wacken Open Air spielen, sind ja dann so, was kostet das jetzt, 250 oder 260 oder so, immer noch völlig in Ordnung.
So. Ja, eben. Und deswegen, also ich finde Ticketpreise, solange sie halt nicht in völlig unverschämte Bahnen laufen, eigentlich in der Regel immer noch sehr fair, und manchmal macht es einfach auch, glaube ich, dann einfach als Fan auch mal Sinn zu fragen, warum ist denn das so hoch? Also es sind ja auch nicht nur die Preise für Bandgagen dann mit drin, sondern es muss ja auch Personal relativ fair bezahlt werden. So, also man muss das einfach mal so sehen, dass es ja auch Mindestlohn oder sowas dann auch für Ferienjobs oder sowas gibt. Und dieser ganze luxuriöse Standard, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben, was Sanitäranlagen und sowas angeht, das muss ja halt auch bezahlt werden. Deswegen, ich glaube, da spielt eine ganze Menge irgendwie mit rein, weshalb ich das immer in der Regel gar nicht bewerten möchte. Es gibt aber halt so ein paar Veranstaltungen, wo ich mich halt schon, das betrifft jetzt keine von den Festivals, über die wir jetzt gesprochen haben, aber wo ich mich schon manchmal über den Ticketpreis etwas wundere. Aber ein Beispiel fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, aber wenn das dann halt irgendwie 20 Bands sind, von denen noch nie jemand gehört hat, weil sie quasi gerade eine erste Demo rausgebracht haben und zweimal im Jugendclub gespielt haben und dann irgendwie auf dem Dorfacker spielen und trotzdem der Ticketpreis bei 50 Euro liegt. Ist jetzt wirklich ein böses Beispiel. Weiß gar nicht, ob es da irgendwas Vergleichbares gibt, aber das habe ich auch schon gesehen und mich dann gefragt, was soll das?
Ja, klar, es muss natürlich immer schon in einer gewissen Relation irgendwie bleiben, aber ich habe da jetzt auch keinen, aber also ich meine, das Ding ist halt, ich vermisse manchmal auch die Zeiten, wo ich für so ein Metalfest irgendwie 80 Euro bezahlt habe für das Ticket, und das ist tatsächlich noch vorgekommen für 3 Tage, und da waren dann trotzdem irgendwie Blind Guardian oder so Headliner, also so eine Bands von dem Kaliber, aber da hat sich...
Aber wie war da denn dann zum Beispiel der Sound? Also das muss ja noch zu einer Zeit gewesen sein, wo es das halt noch gab, und ich fand immer, also ich finde, der Sound hat sich halt massiv gesteigert über die Jahre, zum Beispiel.
Also habe ich tatsächlich noch nie so genau drüber nachgedacht, aber könnte schon gut sein. Also gerade auf dem Wacken, okay, da würde ich, wenn ich jetzt so über die 6 Mal nachdenke, die ich da war, dann doch auch unterschreiben. Da hast du, glaube ich, echt einen Punkt.
Und ja, genau, deswegen, also ich glaube, das muss man dann halt in Relation sehen. Früher war alles besser, ist ja nicht unbedingt zwingend so. Und ich kann mich erinnern, damals, also die ersten beiden bis Full Force Festivals, das waren ja meine ersten, da habe ich halt noch kaum Geld irgendwie für Essen oder Bier auf dem Festivalgelände ausgegeben, sondern man hatte so als Teenie alles mitgeschleppt, was man so brauchte an alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken.
Aber vor allem an alkoholisch.
Ja, oder was man zu dem Zeitpunkt dafür gehalten hat. Aber Deswegen, also ich finde halt auch Bierpreise, natürlich ist das irgendwie teuer, wenn man sich das, wenn man sich vor ein Supermarktregal stellt und das dann vergleicht, aber halt auch das finanziert ja Events mit.
Ja, das stimmt. Und auch da ist ja in den letzten Jahren eine klare Entwicklung gewesen. So, also die, klar, das wird alles immer teurer, aber das, aber was ich habe immer das Gefühl, viele Leute wollen nicht sehen, dass es das dafür einen Grund gibt. Und dieser Grund ist halt nicht irgendwie, ja, das sind alles jetzt die Kommerzschweine, die nur ihren Gewinn maximieren wollen. So, da stecken ja wirklich sehr große, sehr komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge dahinter, warum diese Preise so angestiegen sind. Und da, deswegen bin ich da halt, also wie du auch schon meintest, so bei Festival-Ticketpreisen wirklich sehr. Also da müsste es jetzt schon irgendein Veranstalter sehr wild treiben, damit ich dann hier sitze und mir denke so, okay, wo nimmst du denn diese Zahl jetzt her?
Ja, also und dazu kommt, das fällt mir dabei gerade ein, ich glaube, da kann sich nämlich jeder auch zu Hause dann ein bisschen an die eigene Nase packen, zumindest wenn man nur Spotify und YouTube konsumiert, ist ja auch ganz einfach der Fakt, dass eben diese Merch- und Tonträgerverkäufe den Bands fehlen. Und das ist auch ein Grund, weshalb halt so Merch-Meilen ein bisschen zurückgehen und stattdessen irgendwelcher Klimbim auf Festivalmärkten irgendwie rumsteht. Weil was soll sich denn so ein Merch-Stand da noch in große Konkurrenz begeben, wenn es halt eh keiner kaufen will?
Ja.
Dabei mache ich das tatsächlich immer noch sehr gerne.
Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe von keinem Festival weg, ohne nicht mindestens ein oder zwei Bandshirts da irgendwie gekauft zu haben. Also auch abseits von den offiziellen Festivalständen, so dann eher in den Meilen, die du da gerade beschrieben hast, da stöber ich schon sehr, sehr gerne rum. Und da entdeckt man ja dann doch auch oft Shirts, wo man dann im Internet schon wieder irgendwelche horrenden Preise für bezahlen müsste, die da dann relativ günstig sind, ohne jetzt gleich bei irgendwelchen Bootleggern zu landen oder so.
Ja, oder auf kleineren Festivals ist das dann ja auch ein bisschen wie bei Konzerten, wenn die Bands ihre eigenen Merchstände dann noch aufbauen, ja, oder sowas. Das finde ich halt auch immer noch super cool. Also von daher ist das auch, glaube, so ein bisschen auch die Eigenverantwortung,
ja,
eines jeden Besuchers. Weil, ja, wo soll es sonst hingehen? Außer zu teuren Ticketpreisen oder wieder ein Abspecken am Billing oder was Ähnlichem.
Aber dann würden ja auch wieder alle meckern.
Eben. Also ich glaube, zufrieden sind ganz oft wenig Leute. Also man muss sich ja nur Kommentarspalten unter Festivals. Also so die Nadel im Heuhaufen findet da jeder noch, ja, um irgendwas zu kritisieren.
Aber das ist ja auch so ein Ding, also habe ich ja gerade schon kurz angeschnitten mit das Thema mit den Headlinern und so. Da gibt es ja dann auch gerade beim Wacken Open Air so oft diese Beschwerde von wegen, ja, da spielen ja gefühlt immer nur dieselben Bands in so einem Zwei-Jahres-Wechsel. Aber ich habe da auch selten mal konstruktive Kommentare gelesen, welche Bands denn Alternativen wären, die dann trotzdem auch diese Zugkraft haben von irgendwie Avantasia oder Sabaton oder wer auch immer, Saxon, keine Ahnung. So, ne? Das sind ja jetzt so, um mal ein paar gängige Bands zu nennen, die da halt sehr regelmäßig spielen.
Ja, wobei, also das ist auch so ein bisschen zwiespältig. Also da nehme ich auch manchmal die Kommentatoren in Schutz, weil die, glaube ich, sich nicht so richtig diese Vorstellung über die Preise für Bands machen. Ne? Also wenn dann, weil dann wird ja, gut, Manowar wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so oft gerufen, gab es aber auch eine Zeit. Aber so Kiss, Metallica sind ja immer so Standard-Sachen.
Ja, aber da hat ja, also beim Wacken Open Air, ich weiß noch, als die damals Rammstein gebucht haben, ich glaube, Thomas Jensen war es, der dann mal in einem Interview gesagt hat, wenn das Ding in dem Jahr nicht ausverkauft gewesen wäre, dann wäre das halt für die Zukunft des Festivals problematisch geworden, weil die Band so verdammt teuer war.
Ja, ich finde das auch problematisch, weil du, wenn du dir so einen Headliner hinstellst, dann hast du, also A, hast du aus meiner Sicht immer eine Erwartungshaltung fürs nächste Jahr. Also das hat das Wacken ja auch schon ein bisschen,
ja,
dann nach Rammstein erleben dürfen. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, du ziehst halt dann massig Publikum. Aber die kommen ja auch dann nur wegen diesem Headliner. Jo. Und das finde ich halt immer voll schade, weil ich finde ein Festival, also für mich ist es so, ein Festival ist halt eine Ansammlung an Bands, die ich gerne sehen möchte. Und im besten Fall habe ich noch ein bisschen, hat es eigentlich noch Entdeckungspotenzial für mich, weil da per se dann halt irgendwie Bands spielen, wo ich weiß, die könnten mich interessieren. Und dann ist ja gut, worüber wir übrigens noch gar nicht gesprochen haben, aber das liegt, glaube ich, auch eher daran, dass wir beide da leider noch nicht waren. Da hätte man jetzt nochmal die Kollegen Sven und Alex ins Boot holen können, wäre sowas wie das Roadburn.
Mhm.
Weil das ist zum Beispiel ein Festival, das ich unheimlich faszinierend finde und wo ich eigentlich auch unbedingt mal hin will. Jo. Aber
habe ich auch noch nie geschafft, aber ist Zeit auch was, was mich auf jeden Fall extrem reizt, weil das ja auch sehr, also allein schon diese Idee, dass die halt immer irgendwen als Kurator ranholen aus irgendeiner Band. So, ich glaube, Michael Ackerfeld war das ja mal unter anderem. Oder hier von At The Gates, der Sänger, glaube ich, auch mal. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. So, allein das, finde ich, ist halt schon irgendwie eine coole Idee, die diesem Festival halt auch so viel Persönlichkeit verleiht, dass selbst so du und ich, die noch nie da waren, direkt irgendeine bestimmte Assoziation damit haben. So.
Ja, also ich finde das total spannend, einfach weil da ja auch ganz viele besondere Shows sind. So, ja. Da ist unfassbar viel Entdeckungspotenzial bei. Aber dann gibt es Bands, die du schon kennst, die dann noch irgendwie exklusive Sets spielen, zum Beispiel. Also das wäre so eins. Ich glaube, das House of the Holy, das ehemalige Funkenflugfestival in Österreich, ist noch so für mich auf jeden Fall wahnsinnig interessant als Black Metal Festival. Das ist ja auch immer sehr limitiert und irgendwo auf der Alm, glaube ich, in Österreich. Hat auf jeden Fall, also von den Bildern, die man so sieht, einen ganz eigenen Charme. Mir ist auch so, als würde es so eine Kurzdoku auf Amazon Prime dafür geben, darüber geben, aber das ist mir mal irgendwie begegnet. Und jetzt müsste ich überlegen, ob es noch sowas Besonderes gibt, wo ich unbedingt hinwollen würde. Das ist Beyond the Gates in Norwegen, aber es liegt, glaube ich, im Moment für mich eher am Billingen immer.
Na gut, also für mich wäre jetzt so Keep It True dann irgendwas, wo ich ganz gerne mal hin würde, aber also ich habe tatsächlich sogar schon mal in dieser, also Nuclear Blast macht ja jetzt seit ein paar Jahren immer so, dass die noch Keep It True Tickets verlosen hinterher, weil sonst kommst du ja gar nicht mehr an Tickets, wenn du da nicht eh schon seit Jahren hinfährst. Einmal habe ich da sogar die Möglichkeit gewonnen, mir dann 2 Tickets zu kaufen, aber dann gab es halt irgendwie niemanden, der interessiert wäre, da hinzufahren, und alleine hatte ich dann auch nicht so Lust.
Der arme Dominik.
Ja. Na, aber das wäre tatsächlich auch so ein Festival, also weil das ja auch was ist, das sich sehr darum bemüht, so eine ganz, ganz bestimmte Nische irgendwie zu bedienen und dann halt auch viel mit so exklusiven Reunion-Shows oder halt sonst wie exklusiven Sets irgendwelcher 80s-Kultbands und so. Das wäre auf jeden Fall was, was mich noch sehr reizen würde.
So, da wir jetzt auch schon wieder ganz schön lange plaudern, aber eigentlich ja alles gesagt ist, ja, dass man das, glaube ich, gar nicht so richtig definieren kann, was ein Festival jetzt ausmacht, außer ganz viele Einzelkomponenten, die im Zusammenspiel wirken.
Aber natürlich gilt hier, wie immer, wenn ihr da draußen die definitive Antwort darauf habt, was denn ein Festival ausmacht, dann könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen. Entweder in den Kommentarspalten oder via podcast@metal.de. So wie auch alles andere Feedback zum Podcast.
Was übrigens sehr rege tatsächlich genutzt wird und uns sehr freut.
Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns über jede E-Mail und jeden Kommentar.
Und jetzt habe ich noch eine Frage beziehungsweise eine Doppelfrage an dich, Dominik, weil ich möchte nicht, weil, also man sagt ja, man soll nicht nur negative Sachen abfragen, sondern auch was Positives. Deshalb, was waren die schlimmsten Shows, die du auf Festivals gesehen hast, und was waren die besten?
Also die beste kann ich ganz einfach beantworten. Iron Maiden Wacken 2008 und 2010. 2008 war ich das erste Mal überhaupt auf dem Wacken. Das war dann sowieso irgendwie der totale Wahnsinn. Auch Creator in dem Jahr war definitiv einer der geilsten Shows, die ich auf einem Festival gesehen habe. Aber Maiden damals war der absolute Hammer und 2010 sogar fast noch besser, würde ich sagen. Das waren definitiv die geilsten Konzerte, die ich auf Festivals gesehen habe. Schlechtestes Konzert, boah, da müsste ich jetzt schon hart überlegen. Oh, ja, doch. Gravedigger habe ich mal auf dem Wacken Open Air gesehen, als ich habe eigentlich nur auf irgendeine Band danach gewartet. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und Gravedigger waren schon wirklich nicht gut, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und bei dir?
Tja, also ich fange mal mit dem Negativen an. Wir sind da jetzt tatsächlich 3 Shows ins Gedächtnis gesprungen. Interessanterweise 2-mal vom Summer Breeze, leider. Das war einmal Opus vor ein paar Jahren, wo einfach nichts zusammenpasste und bis heute mir zumindest nicht so ganz klar ist, was damals passiert ist, aber es war auf jeden Fall ein Soundmatch, der einfach keinen Spaß gemacht hat. Und Down auf dem Summer Breeze, weil Phil Anselmo einfach ein bisschen zu viel getrunken hatte.
Oh, boah, sorry, da muss ich doch kurz einhaken, weil den habe ich auch, das war auch noch eine richtige Kackshow. Auf dem Metal Fest war mal Phil Anselmo and the Illegals angekündigt mit einem Pantera-Set. Und dann haben die, ich glaube, 2 Pantera-Songs gespielt und das Outro von Domination und das war's. Also das war halt wirklich einfach gelogen. Also was heißt gelogen? Aber da hat man sich dann doch schon verarscht gefühlt, so dass das vorher irgendwie als Pantera-Set angekündigt war. Und der Auftritt an sich war halt auch Murks, weil der Anselmo irgendwie, der war einfach kaputt. So, sorry.
Ja, also es trifft es ganz gut. Also es war halt so ein bisschen Fremdschämen, ja, würde ich es mal nennen. Und dadurch, dass ich jetzt kein Riesenfan bin, hat es mich jetzt auch nicht brutal enttäuscht, aber ich glaube, es hat ein paar Fanherzen gebrochen, wie diese Show ablief. Und die dritte, und damit geht der heutige Crematory-Disc-Premiere.
Aber der kommt ausnahmsweise nicht von mir.
Genau, Premiere, Crematory, und das ist gar nicht so lange her auf dem Rockharz. Das war schon höchst grenzwertig. Also mit Zettelsammlung auf die Bühne kommen, weil man die Texte nicht auswendig kann und vor jedem Song erstmal suchen muss, welcher Song denn jetzt gespielt wird. Plus, damals kann ich mich erinnern, haben wir uns alle in der Redaktion auf Salvation gefreut und das war ja eigentlich der Hit zu dem Zeitpunkt und sie haben ihn nicht mal gespielt. Das habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig erlebt, dass eine Band ihre Single-Auskopplung des aktuellen Albums nicht spielt live. Lass ich mal so stehen, aber ich fand es auf jeden Fall desaströs und ich glaube auch Jonas, unser geschätzter Kollege, herzliche Grüße, der Crematory sogar eine ganze Menge abgewinnen kann und gesagt hat, auf dem Wacken war das ein ganzes Stück besser, war damals schwer enttäuscht. Und bei den Besten fallen mir tatsächlich wirklich eigentlich eine ganze Menge ein. Und da müsste ich das richtig nach Genres ordnen, aber so ein bisschen kann man ja. Ich fand damals Blind Guardian, was für mich sehr untypisch ist, weil ich jetzt kein riesen Blind Guardian-Fan bin, auf dem Rockhard sehr beeindruckend, weil es auch einfach eine Band ist, die ich sonst nie auf dem Schirm habe, aber das hatte schon was Grandioses. Dann jetzt einfach, weil es sehr präsent ist, Seal and Ardor das letzte Mal auf dem Summer Breeze, das ist einfach so ein Aha-Erlebnis, was man dann so ein bisschen im Kopf behält. Ich kann mich noch an einen älteren Heaven Shall Burn-Gig auf dem Breeze erinnern, den ich auch unfassbar beeindruckend fand. Emperor fand ich vorletztes Jahr auf dem Summer Breeze ebenfalls sehr beeindruckend. Und dann sind das immer so kleinere Nischendinger, so, die einfach begeistern oder abholen oder Gänsehaut verleihen. Also ich kann jedem nur empfehlen, zum Beispiel The Winds of Beverast mal auf einem Festival bei gutem Sound live zu sehen. Das ist sowas. Oder Missaming, das war bei uns auf dem Demortem at Diabolum in Berlin. Das war auch ein grandioser Gig. Aber ich glaube, das ist jetzt so viel reingeworfenes Zeug. Da gibt es einfach viel zu viel Gutes.
2 Gigs sind mir jetzt aber noch eingefallen, die ich an dieser Stelle lobend erwähnen möchte. Das war es einmal noch Ross the Boss mit seinem Classic Manowar Set, wo das auch kein Etikettenschwindel war, denn die haben tatsächlich nur Songs von den frühen Manowar-Alben gespielt an dem Abend. Er mit seiner Band auf dem Rockhard Festival vor 2 oder 3 Jahren, ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher. Das war absolut Killer und besser als jede Manowar-Show, die ich in meinem Leben gesehen habe. So. Und Carpenter Brut auf dem Summer Breeze als allerletzter Act auf der Mainstage. Stimmt. Von 2018, glaube ich, war es. Shoutout an den Kollegen Klug an dieser Stelle, der Jonas Erbach
und uns alle
dazu genötigt hat, sich das anzuschauen, denn sonst hätte ich das verpasst und das wäre eine ganz, ganz große Schande gewesen, weil das wirklich ein audiovisuell sehr, sehr mitreißendes und einfach nur geiles Erlebnis war. So.
Ja, ich glaube, aber du kannst mich auch zum Beispiel nächste Woche fragen.
Und dann schon ganz andere Antworten parat.
Dann habe ich ganz andere Antworten, weil das ist wirklich was Schönes. Ich habe schon sehr viele, sehr gute Festival-Shows gesehen. Und das variiert. Kampfer kann ich auch nur jedem mit gutem Sound empfehlen, zum Beispiel. Aber da gibt da gibt es einfach zu viel. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.